Drei Jahre lang war Ingmar Stadelmann mit seiner Show Was ist denn los mit den Menschen auf Tour. In der Zeit hat er unglaublich viele Comedy-Preise eingeheimst. Aus dem besten Newcomer, als der er 2015 unter anderem ausgezeichnet wurde, ist mittlerweile eine gestandene Comedy-Größe geworden. Sein neues Programm heißt Humorphob. Humorphobie, das sei eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die in engem Zusammenhang zur Dummheit steht. So zumindest heißt es auf Ingmar Stadelmanns Webseite. Am kommenden Samstag tritt er damit in den Berliner Wühlmäusen hier um die Ecke auf. Wir reden schon jetzt drüber, denn heute Abend ist er zu Gast bei uns in der Dachlounge. Herzlich willkommen, Ingmar Stadelmann. Schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen.
Hi, hallo.
Mit Mikrofon geht's besser, oder? Humorphob. Bezieht sich das jetzt so speziell auf die Deutschen oder auf Menschen im Allgemeinen?
Das bezieht sich erstmal auf Menschen allgemein. Die Angst vor Humor ist, glaube ich, nicht deutschspezifisch.
Wie bist du auf das Thema gekommen oder wie ist dieses Thema zu dir gekommen?
Das Thema hat mich quasi angesprungen nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo, auf das Satire-Magazin. Da hatten ja offensichtlich Menschen Angst vor Humor und die hatten so viel Angst vor Humor, dass sie gesagt haben, wir müssen die Witze machen, erschießen. Und da wird natürlich jemand wie ich nervös. Und dann habe ich mich so ein bisschen darüber informiert und wollte herausfinden, wie ist das denn, ist das etwas, was man auf eine fundamentalistische Minderheit runterbrechen kann? Oder haben wir diesen Moment in uns allen, der sagt, da hört der Spaß auf? Und ich glaube, das tragen wir alle in uns. Wenn es emotional nah wird, dann sagt jeder irgendwann, da hört der Spaß auf. Und dabei geht's da ja eigentlich erst los.
Genau, da geht's eigentlich erst los, aber die Frage, die sich stellt, ist, kann man denn dagegen was tun? Können wir allgemein was tun oder möchtest du mit Humor was dagegen tun?
Ja, also ich glaube, ein Bewusstsein dafür haben, ne, dass man sich klar macht, nur weil ich jetzt gerade das nicht lustig finde oder empört bin, wird das davon nicht unwitzig automatisch. Ja, also nur weil ich derjenige bin, der jetzt gerade nicht lacht, heißt das nicht, dass die anderen darüber nicht lachen dürfen. Also dass die Entscheidung darüber, was witzig ist und was nicht witzig ist, dem Einzelnen überlassen und nicht, sagen wir mal, aburteilend und moralisch entscheiden wollen, wann, wo, wie Witze gemacht werden dürfen.
Ich bin total einverstanden mit dem, was du sagst.
Doch.
Ja, genau. Wir schauen mal, wie sich das Gespräch so entwickelt. Würdest du sagen, Menschen merken selbst, dass sie humorlos sind? Gibt es so eine Form von Selbsterkenntnis? Oder denkt man, man hat auf jeden Fall Humor, selbst wenn man gar keinen hat? Wie siehst du das?
Naja, ich glaube, dass Humor entscheidet immer über, die Perspektive entscheidet über Humor. Ja. Also man kann etwas wahnsinnig ernst meinen und wahnsinnig unhumorig reagieren. Es kann trotzdem schreiend lustig sein. Also für alle anderen, die das beobachten und von außen sehen. Es gibt so Momente, ich habe so einen Moment gestern gehabt, in Berlin habe ich oft solche Momente, das ist das Schöne an der Stadt. Man hat oft den Moment, wo man denkt, der meint das jetzt ernst, aber ich muss, wenn ich kurz drüber nachdenke, doch sehr lachen. Und zwar habe ich wieder so eine Bekanntschaft gehabt mit einem dieser, ja, ich nenne sie mittlerweile ja Kamikaze-Radfahrer, weil in Berlin fährt man ja nicht einfach Fahrrad, sondern man hat den Eindruck, man ist so eine Art Zweirad-Dschihadist. Ja? Die Leute fahren nachts um 22 Uhr ohne Licht auf der mittleren Spur mit ihrem Fahrrad. Und dann bin ich auf der Friedrichstraße kurz mal daneben gefahren an der roten Ampel, habe die Scheibe runtergemacht und habe zu ihm gesagt, entschuldigen Sie, was würden Sie schätzen, was sind die häufigsten Todesursachen von Fahrradfahrern um diese Uhrzeit? Da guckt er mich an und sagt zu mir, ich würde mal vermuten, so Arschlöcher wie du. Und fuhr bei Rot über die Ampel. Und da stand ich erst mal im Auto und saß ich da und dachte, das ist ja... Aber aus der heutigen Sicht finde ich es halt wahnsinnig lustig.
Ja, okay, man braucht vielleicht ein bisschen Abstand, aber du beziehst deine Inspiration oder dein Humor ist ein Alltagsgetriebener. Könnte man das so sagen?
Ja, also Alltagsbeobachtungen, also im Kleinen, das kann vom harmlosen Hund, den ich selber Besitzer habe, sein, bis halt zum Politischen. Also es ist immer das Rauszoomen und gucken, was die Perspektive von oben zu bieten hat.
Jetzt tourst du ja ganz erfolgreich und durch unterschiedlichste Städte, nämlich durch kleine und ziemlich große zum Glück. Funktioniert Humor, sagen wir mal, bleiben wir einfach mal in Deutschland, aus deiner Erfahrung überall gleich oder macht das schon so einen Unterschied?
Es ist, glaube ich, auch bei Humor etwas festzustellen, was es gesamtgesellschaftlich zu beobachten ist. Ich glaube, es gibt keine Unterscheidung zwischen Ost, West, Nord, Süd. Das Gefälle oder der Unterschied, der gesellschaftlich vorhanden ist, der ist zwischen, sagen wir mal, urbanisierten Lebensweisen und Menschen, die eher ländlich leben. Und da wird natürlich über andere Sachen gelacht, weil der Bezug ein anderer ist. Und da lacht man auch anders über Berlin, als man in Berlin über Berlin lacht. Ja, weil man das natürlich alles für alle absolut absurd hält, was da abläuft. Und hier ist es mehr so eine ironische Selbstreflexion, die dann dafür sorgt, dass man darüber lachen kann. Ich glaube aber, dass das also nicht nur bei Humor so ist, das ist, glaube ich, gesamtgesellschaftlich das Hauptding aktuell, dass Leute irgendwo außerhalb leben und das Gefühl haben, sie verstehen gar nicht mehr, was passiert denn da in diesen komischen, großen Ballungszentren? Wie leben die denn da? Was sind das für Lebensformen? Die heiraten alle. Was ist denn da los? Ja, also das hat sich sehr verändert und manche Menschen sind da, glaube ich, nicht so ganz mitgekommen.
Also darf ich mal zusammenfassen, Witze über zum Beispiel Berliner Busfahrer funktionieren in Berlin genauso wie auf dem platten Land, nur aus völlig anderen Gründen. Das ist die erstaunlichste Erkenntnis für mich des ganzen Abends, aber sehr schön, du darfst da gerne einhaken.
Absolut funktioniert das. Der unterschiedliche Grund ist relativ einfach. Auf dem Land glauben die Menschen, ich würde übertreiben und der Berliner sagt, genauso ist es. So, und das sind die zwei Perspektiven auf denselben Busfahrer.
Ingmar Stadelmann und Erkenntnisse über Humorverständnis in Deutschland. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen was gelernt und werden noch weitere Einsichten in seine Sicht auf die Welt, Radfahrer und andere Dinge erfahren nach ein bisschen Musik. Ja, zurück zu meinem Gast. Ingmar Stadelmann ist nach wie vor bei uns und das ist schön. Am Samstag spielt er in den Wühlmäusen, aber das bewerben wir zum Ende unseres Gesprächs nochmal. Aber es geht um das neue Programm Humorphobie. Ist das grobe Thema, Humorphob heißt das Ganze drum, kurz und knackig. Ist denn das auch schon das Hauptthema oder würdest du sagen, da geht es auch noch um was anderes, was du herausstellen wollen würdest?
Ja, also es ist kein Theaterstück, das irgendeinem roten Faden folgt. Ne? Da ist es mehr, dass es eingehangen wird über diese Haltung. Ja? Um an dem Abend zu gucken, wo sind denn die Schmerzgrenzen? Wo lache ich denn? Wo hört der Spaß auf für mich? Ja? Wann lacht mein Nebenmann? Wann lache ich? Wann lacht der auf der Bühne? Wann lachen wir alle nicht mehr? Es geht eher darum, wie weit kann man das Spiel an so einem Abend treiben und schmerzbefreit so 2 Stunden lang alle Themen abarbeiten, die man humoristisch auch nur irgendwie auf so eine Bühne kriegen kann. Also das folgt keiner klaren, es folgt schon der Dramaturgie, aber es folgt keinem klaren festgesetzten Konzept. So, das ist so ein bisschen wie Lego. Ne? Man hat zwar so einzelne Bausteine, die sind da zum Bauen, aber ob am Ende eine Feuerwehr oder eine Burg rauskommt, das macht das Publikum.
Ah, okay. Also das heißt, du hast im Prinzip einen Sack voll Ideen und Versatzstücke und dann, wie lotest du denn das aus? Also guckst du ins Publikum und siehst du die Leute? Ich kenne Menschen, die stehen gerne auf einer Bühne und wollen, dass da einfach nur schwarzer Raum ist. Oder wie lotest du das aus? Kannst du das interpretieren in wie laut lachen die, wann klatschen die?
Ja, ich lote es aus und wenn die erste Reihe hässlich ist, dann lasse ich umsetzen. Nee, also ich gucke natürlich, ich fühle...
Also heute gab es keine Reklamationen, möchte ich nur mal sagen.
So. Heute sehr, sehr schön. Ja. Es gibt aber immer, das ist ja auch tatsächlich so, dass es den Künstler irritieren kann, wer da so sitzt. Ich hatte diesen schönen Moment im Quatsch Comedy Club in Berlin, da sind in der ersten Reihe 2 Asiaten. Die haben die ganze Show geguckt, die haben nicht einmal reagiert oder gelacht, die saßen nur da und haben geguckt 2 Stunden lang. Und niemand von uns Künstler hat die auch angesprochen, weil keiner wusste, was ist mit denen, warum sind die da? Und am Ende stellte sich raus, die sind rausgegangen, haben sich bedankt für den schönen Abend, haben aber eigentlich auf die tanzenden Frauen gewartet. Also die haben sich verirrt.
Falsche Tür genommen.
Falsche Tür, die wollten eigentlich oben im Palast, sind im Keller gelandet, waren aber zu höflich, um zu gehen. Und auch rein kulturell lachen Asiaten halt über andere Dinge als wir, aber ich kann halt auf so einer Bühne auch keinen Delfin schlachten.
Ja, verstehe. Irritiert es dich generell eher im Positiven oder im Negativen, wenn du bekannte Gesichter im Publikum sitzt? Spielst du gerne, wenn deine Freunde da sind oder vielleicht sogar deine Familie oder ist das Höchststrafe?
Nee, das bin ich relativ früh gewohnt, weil meine Eltern eigentlich immer mal sich angeguckt haben, was ich da so treibe.
Wenn es losgeht, müssen die ja, ne? Ja. Da ist man ja froh, wenn die da sind.
Ja, mein Vater war am Anfang halt sehr skeptisch bei dem, was ich da so treibe, weil ich Studium dann abgebrochen habe und so weiter. Und dann musste er sich das auch irgendwann mal angucken und dann hat er gesehen, alles klar, der Junge setzt sich keine rote Nase auf, vielleicht ist es doch ganz okay, was er da macht. Und dann war das an der Stelle abgefrühstückt. Das Schlimmste, was mir passiert ist, ich hatte meine Oma in der ersten Reihe und die hat dann nach jedem Gag über die Familie gerufen, der Junge hat recht. Und das war dann halt ein bisschen bitter.
Aber wurde Oma umgesetzt.
Genau, dann musste ich Oma erklären, dass hier noch andere Menschen sind, die auch alle zuhören. Aber im Prinzip habe ich da bin ich echt schmerzbefreit, was das angeht.
Gut. Wie sammelst du so, lass uns mal ein bisschen in deine Karten gucken, wie du arbeitest. Wie sammelst du deine Ideen? Also du rennst durchs Leben und hoffst, es passiert was sich dann irgendwie verarbeiten lässt im weitesten Sinne. Wie notierst du das? Wie sammelst du deine Ideen?
Das ist so ein bisschen Schwammtechnik. Ne? Man saugt alles auf, was einem so entgegenkommt und was so passiert. Also aktuell zum Beispiel, meine Freundin hat vor einer Woche aufgehört zu rauchen. Ist seit einer Woche Nichtraucher, da kann man klatschen.
Ja, ich wollte gerade sagen, Glückwunsch, Glückwunsch.
Wenn ich das.
Und ich weiß, wie hart das ist. Ich habe schon 2,5 Jahre geschafft, dass man kann es durchziehen, durchhalten.
Ja. Und der Ausschlag dafür, dass sie es macht, dass sie aufhören wollte, war dieser tolle Moment, wo wir in der Stadt unterwegs waren und sie sagte, oh, guck mal, 2 sehr, sehr schöne Schuhe. Und ich habe gesagt, so wie du rauchst, brauchst du nur einkaufen. Und das war der Moment, wo sie vielleicht nochmal gedacht hat, na, dann probier es vielleicht nochmal aufzuhören. Das ist ja auch geil, ne? Es gibt ja Leute, die kaufen diese Zigarettenschachteln, wo diese Schockbilder drauf sind und die sind so geschockt durch die Bilder, dass sie dann erstmal eine rauchen müssen. Das ist... dreht sich auch oft im Kreis. So, und die Frage ist, ob man als Raucher Burnout hat, wenn man aufhört.
Ah, okay. Oh, das ist ein internationaler Witz. Damit sind Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil, verstehe. Ja, aber guter Ansatz.
Der ist hart versackt gerade, hast du das gehört? Das ist, ja. Das ist aber eigentlich das Schönste, wenn das passiert, du stehst auf der Bühne und es kommt nichts mehr, dieser kalte Wind vom Publikum, da laufe ich dann zur Höchstform auf.
Aber jetzt mal generell, es kann ja immer mal passieren, sagen wir mal, du hast ein Soundproblem. Der Witz an sich ist lustig, aber irgendwie, ne? Ja, okay, Technikproblem. Wenn du so einen neuen Gag hast, weißt du automatisch, der ist wirklich lustig und der funktioniert an jedem Abend oder probierst du das aus? Und wenn ja, wie probiert man das denn aus?
Ja, das ist tatsächlich Learning by Doing. Also du hast irgendwann natürlich mehr Routine und Erfahrung und weißt, wie bestimmte Sachen funktionieren, aber das unterscheidet Stand-Up-Comedy ja im Prinzip schon von Musik. Also bei Musik machst du halt den Song fertig, ne? Wenn die Ladies hier auftreten, dann sind sie eigentlich mit dem Werk an sich fertig und dann präsentieren sie es dem Publikum. Bei Comedy gehst du gefühlt eigentlich mit der Demo-Version auf die Bühne und machst dann daraus das fertige Produkt, weil du kannst dir die lustigsten Sachen einfallen lassen und das super witzig finden und dann gehst du da hoch und die Leute reagieren aber an ganz anderen Stellen ganz anders, als du erwartest. Und dann kannst du natürlich das ignorieren und trotzdem so weitermachen, wie du es machst, aber dann wirst du wahrscheinlich kein erfolgreicher Comedian werden, weil du lebst ja von dem Response, den die Leute gegeben, also musst du das irgendwie verarbeiten und Nummern verändern sich innerhalb von Wochen und Monaten extrem. Und es sind ja auch so kleine psychologische Drehs manchmal. Ne? Ich habe auch Sachen gehabt, die habe ich irgendwann vor 3, 4 Jahren geschrieben und war der festen Überzeugung, ich müsste das unbedingt auf der Bühne machen und dann habe ich das ab und zu probiert und es hat nie funktioniert. Ja? Da gibt es dann so Sachen, wo ich sage, aber es sind doch gute Gags, warum nehmen die Leute das nicht? Und dann stelle ich irgendwann fest, in einem schlechten Moment, wenn es mir nicht so gut geht, dann erzähle ich das nicht so aggressiv oder ich formuliere die Pointe als Frage und schon funktioniert das. Da lachen die Leute und dann nehmen sie das. Manchmal ist der Unterschied zwischen Lachen und Nicht-Lachen, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Wow, okay. Aber das ist ja wirklich, Risiko-Live-Auftritt kann man da vielleicht zusammenfassen. Aber dem stellst du dich dann und genießt das vermutlich auch. Ist es genau das, was den Job für dich so spannend macht, dieses Rausgehen und man hat eine grobe Idee, aber man weiß nicht so richtig, wie es läuft? Ist es eine Herausforderung?
Ja, also man weiß ja schon, wie es läuft. Man hat ja Techniken und weiß, was man da macht. Und das funktioniert ja auch nur, wenn man bestimmte Regeln kennt. Und man kann das schon bis zu einem bestimmten Punkt abarbeiten oder erarbeiten, so ein Bühnenprogramm. Aber tatsächlich ist es einfach so, es gibt einfach immer wieder die Herausforderung Publikum. Ne? Die bleibt immer da, weil die Zusammensetzung halt jeden Abend, das ist halt die Magie, hat jeden Abend was anderes und Besonderes ist. Und Wühlmäuse, um das mal, war, als ich das letztes Jahr gespielt habe, war das halt super geil, weil das ist halt über Generationen, die da reingehen. Ne? Da sind ein 17-Jähriger neben einem 71-Jährigen und die lachen über dieselben Sachen. Und das ist, was mich dann mit Glücksgefühlen erfüllt, wenn ich sehe, dass das, was ich tue, irgendwie verschiedenste Menschen aus verschiedensten Bereichen gleich erreicht. Und das, was die eint, ist einfach die Humorfarbe und die Erkenntnis aus der Pointe.
Okay. Und dieses gemeinschaftliche Humorerlebnis auf der Bühne und davor gäbe es das nächste Mal zu erleben am kommenden Samstag, das ist der 14. Oktober. Und da spielt Ingmar Stadelmann mit seinem neuen Programm Humorphob in den Wühlmäusen. Das ist ja hier direkt um die Ecke am Theodor-Heuss-Platz. Das startet um 20 Uhr. Karten gibt es noch, kosten ab 28 Euro. Ich glaube, es ist schon ganz gut gelaufen im Vorverkauf, aber so ein paar sind noch da. Ne? Also Sie könnten sich auf die Suche machen und das würde sich auf jeden Fall für Sie lohnen. Ich danke dir enorm für die, ich finde, sehr, naja, intim ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber für deine tollen Einblicke in die Arbeit und dein Humorverständnis. Wünsche dir viel Spaß für Samstag und danke für deinen Besuch. Ingmar Stadelmann.
Ja, danke schön. Ich meine.
Kein Druck, du musst jetzt keinen Witz machen zum Ende.
Ich wollte sagen, ich hätte natürlich auch kennst du, verstehst du machen können, aber das kennen die Leute ja alle.
Okay, dann lassen wir das jetzt so stehen und horchen mal, was Carla Bruni aus dem hochgeschätzten Song Enjoy the Silence von Depeche Mode gemacht hat. Herzlichen Dank dir.